Vortrag ist von Kalle Dahlheimer. Er ist Geschäftsführer bei Klaya Dahlens Data Consult in Schweden. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Er war von Anfang an bei KDE dabei und hat die Bibliotheksverwaltung geschrieben und bei dieser Firma ist er zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und sein Vortrag heute wird hauptsächlich über die Neuerungen bei KDE 2 gehen. Noch ein paar organisatorische Dinge. Es wird gebeten, dass die Handys aus oder zumindest stumm geschaltet sind. Und Herr Dahlheimer wird zuerst seinen Vortrag halten und danach wird es Fragen geben. Bis ungefähr in die Mitte können Sie die Fragen so stellen. Weiter hinten werde ich mit einem Mikro rumgehen.
Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Bevor ich hier mit der Präsentation der Neuerung in KDE 2 anfange, möchte ich Ihnen erstmal unseren wichtigsten Mitarbeiter vorstellen, Konki. Das ist der beste Beweis, dass dieser Desktop so einfach und benutzerfreundlich ist, den können sogar Drachen bedienen. Das ist ungefähr das Programm, worum es in der nächsten Stunde gehen wird. Ein ganz kurzer Abriss, was KDE eigentlich ist und was wir seit 1996 machen für diejenigen, die noch nicht so damit vertraut sind. Dann werde ich im Hauptteil darauf eingehen, was in KDE 2 Erneuerungen da ist und zum Schluss einige Sachen vorführen, die, ich denke, besonders nett geworden sind. Das KDE-Projekt wurde am 16. Oktober 1996 aus der Taufe gehoben, mit dem Ziel, einen benutzerfreundlichen Desktop für alle Anwender zu schaffen. Wir, die wir damals angefangen haben, waren alle in irgendeiner Form Softwareentwickler im Unix-Bereich und hatten, eine gelinde gesagt, ziemliche Panik davor, dass wir irgendwann alle Windows programmieren müssten. Denn es war eigentlich abzusehen, dass es Unix nicht mehr lange geben würde. Der Desktop-Markt war eigentlich schon verloren und der Servermarkt bröckelte auch so langsam in Richtung NT ab. Es war aber auch offensichtlich, warum Unix sich auf Desktop nie richtig durchsetzen konnte. Was es damals gab, war kaum einem normalen Anwender zuzumuten. Das war okay für technische Anwender, für Informatiker oder für Physiker oder andere Leute, denen es auch Spaß macht, mit ihrem Computer herumzuprügeln und rauszufinden, was da eigentlich wie funktioniert. Aber diejenigen, die eigentlich nur ihre Arbeit schaffen wollen, die waren mit diesem Desktop, ja, man kann nicht mal sagen überfordert, dafür waren die einfach nicht geeignet. Das KDE-Projekt ist ein Open-Source-Projekt. Wir betreiben eine offene Entwicklung über das Internet. Wir sind derzeit etwa 40 bis 50 Entwickler, die die Kernarbeit leisten, die an den zentralen Bestandteilen arbeiten. Und insgesamt, wenn man alle Dokumentationsschreiber, Übersetzer und Maintainer von kleineren Anwendungen mitzählt, sind es derzeit etwa 700 Leute, die am KDE-Projekt mitarbeiten. Wir haben von Anfang an das Ziel gehabt, das Internet in den Desktop zu integrieren und haben das damit etwa anderthalb Jahre vor Windows 98 gehabt. Wir hatten natürlich auch den Vorteil, dass wir zu einem Zeitpunkt angefangen haben, als das Wort Internet schon nicht mehr nur einer kleinen Gruppe von Spezialisten bekannt war und es daher für uns offensichtlich war, wie wichtig das werden würde. Das muss man Microsoft zugute halten. Wir haben es aber von Anfang an eingebaut, dass man genauso transparent auf Dateien im Internet zugreifen kann, wie auf der lokalen Festplatte. Es dauert nun gegebenenfalls etwas länger. Drag-and-Drop-Unterstützung war etwas, was in Unix-Desktops nicht besonders gang und gäbe war, andererseits aber sehr intuitiv für die Anwender ist, weswegen das eines unserer wichtigsten Ziele war. Kontextsensitive Hilfe, gute Dokumentation, auch alles etwas, was nicht gerade das Markenzeichen von Unix-Software war. Und ganz wichtig, sämtliche Aspekte des Desktops sollten und sollen über das grafische Benutzerinterface konfigurierbar sein. Das bedeutet, dass man nicht eine kryptische Konfigurationsdatei editieren muss, nur weil man die Hintergrundfarbe seines Desktops ändern will. Auch das kann man eigentlich niemandem wirklich vermitteln, warum das notwendig sein soll. Und selbst wenn man das noch vermitteln könnte, kann man dann nicht vermitteln, warum alle Konfigurationsdateien eine andere Syntax haben. Entwicklung im KDE-Projekt geschieht hauptsächlich, dann kann man schon sagen, zu 99% in C++, auch wenn Bindungen für C, Python und Perl zur Verfügung stehen in unterschiedlichen Qualitätsgraden, werden aber sehr wenig genutzt, weil eigentlich wenig Interesse darin ist, weil C++ eine Sprache ist, die wunderbar für die GUI und Desktop- und Anwendungsentwicklung geeignet ist. Wir verwenden die Klassenbibliothek Qt der norwegischen Firma Trolltech, die für freie Software frei verfügbar ist und die einer der Hauptgründe ist, warum das KDE-Projekt doch in relativ kurzer Zeit schon in der ersten Version einen recht umfangreichen Desktop auf die Beine stellen konnte. Wir schreiben also das, was wir ein bisschen an Erfolg haben, zu großen Teilen auch Qt zu. Wir verwenden das Concurrent Version System, CVS, für die Versionskontrolle und Verwaltung des Quellcodes. Wir sind vor einigen Monaten von der Medizinischen Universität Lübeck auf einen dedizierten Server von SourceForge.net umgezogen. Es war den Lübeckern nicht mehr zuzumuten, dass sie ihre gesamte Bandbreite für unser CVS zur Verfügung stellen mussten. Die konnten ja kaum noch ihre E-Mail abholen. Und da sind wir also sehr froh, dass wir da jetzt nach SourceForge gehen konnten mit einer entsprechenden Leitung. Und der Rechner, auf dem also ausschließlich unser CVS läuft, ist auch nicht gerade einer der allerkleinsten. Und die Kommunikation zwischen den Entwicklern geschieht hauptsächlich über Mailinglisten. Es ist auch bisher schon zu 2 Entwicklertreffen gekommen und wird auch demnächst noch ein weiteres geben, wo wir uns dann auch mal von Angesicht zu Angesicht streiten können. Ja, kommen wir zu den Sachen, die neu sind. Das wird also jetzt ab diesem Moment für diejenigen besonders interessant, die schon mit KDE 1 arbeiten. Was einem möglicherweise eine der ersten als erstes auffällt, ist der hauptsächlich von MOSFET entwickelte Styling-Mechanismus, die neue Theming Engine. Es gab bisher schon in KDE einen Theme Manager, das war im Wesentlichen ein Packaging von Bildschirmhintergründen und Systemklängen und einigen Pixmaps hier und Icons da und Farbeinstellungen. Und Sie konnten zwischen einem Windows- und Motiv-Style umschalten. Inzwischen können Sie zwischen einer größeren Vielzahl, wir liefern glaube ich derzeit etwa 10 verschiedene sogenannte Styles mit, und es ist auch nicht sehr schwierig, eigene Styles zu entwickeln. Es gibt sogar eine Software dafür, mit der man sich eigene Styles machen kann. Und damit kann man dann so ziemlich jeden Pixel auf dem Bildschirm in der gewünschten Farbe einrichten. Das werde ich auch nachher noch vorführen. Hier kommt erstmal eines, befürchte, das wird man jetzt nicht so toll sehen können hier, aber hier haben wir den Car-Step Widget Stil mit einem passenden Window Manager Stil. Auch die Window Manager Dekoration an den Fenstern kann man jetzt ziemlich variabel einstellen. Hier haben wir nochmal einen anderen. Das sind die Platinum Widgets, die ein bisschen wie Java Swing Widgets aussehen und den Systemstil im Window Manager. Wir hatten schon in KDE 1 eine gemeinsame Implementierung von Dateimanager und Webbrowser nach unserem Konzept, dass der Zugriff aufs Internet nichts anderes sein sollte wie der Zugriff auf eine lokale Datei, haben wir das schon immer in einem Programm vereint. Entsprechend auch jetzt. Unser neuer Webbrowser heißt Conqueror. Das ist eigentlich eine Lehre aus der Geschichte Südamerikas. Zuerst kommt der Explorer, dann kommt der Navigator und zum Schluss kommt der Conqueror und danach wächst kein Gras mehr. Der Conqueror hat mit dem alten KFM nicht mehr viel gemeinsam. Es ist eigentlich so ziemlich alles neu geschrieben worden. Die gesamte HTML-Engine kann unter anderem mit defektem HTML-Code besser umgehen und damit unterstützt es ungefähr 70% des World Wide Webs deutlich besser. Wir streiten uns intern teilweise ein bisschen, ob man defekten HTML-Code eigentlich unterstützen sollte oder ob man sagen sollte, nein, das rendern wir einfach nicht, wenn die Autoren der Webseite nicht in der Lage sind, vernünftigen HTML-Code zu schreiben, dann sollte man deren Seiten auch gar nicht erst darstellen. Andererseits sollte man die Nichtkonformität mancher Webautoren ja nicht auf dem Rücken der Anwender dann austragen und daher unterstützen wir also auch den defekten HTML-Code besser. Tabellen, Bilder, eigentlich die gesamte Darstellungsqualität wurde verbessert und ist auch deutlich schneller geworden. Wir unterstützen CSS 1, Cascading Style Sheets Level 1 vollständig. Mit Cascading Style Sheets Level 1 gibt es ein kleines Problem, oder auch ein größeres Problem, dass Microsoft einen Patentanspruch auf so etwas erhebt. Das World Wide Web Consortium bestreitet diesen Patentanspruch. Wir halten es derzeit mit dem World Wide Web Consortium, gehen davon aus, dass Microsoft diesen Patentanspruch nicht hat und haben es entsprechend implementiert. Sollte das sich nochmal anders herausstellen, müssen wir es gegebenenfalls auch herausnehmen. Etwa zur Hälfte unterstützen wir den Level 2 von den Cascading Style Sheets und damit sind wir, was die Implementation fortgeschrittener Web-Features angeht, mindestens mit Internet Explorer und Netscape Navigator ebenbürtig an einigen Stellen schon eine ganze Ecke besser. Wir unterstützen inzwischen auch Java in Webseiten und haben dabei keine eigene Implementierung einer Java Virtual Machine, sondern können eine beliebige Java Virtual Machine verwenden, die auf dem Rechner vorhanden ist. Die kann sogar automatisch gefunden werden. Das hat einen ganz großen Vorteil, wenn es eine neue Version herauskommt, sei es nun stabiler oder auch eine neue Java-Version, brauchen Sie die einfach nur zu installieren und der Webbrowser Conqueror wird diese verwenden und Sie sind nicht darauf angewiesen, wie es bei Netscape Navigator beispielsweise der Fall ist, dass Netscape eine neue Java-Version in den Browser einbaut. Und die JavaScript-Engine wurde massiv verbessert, also die Ablaufen von JavaScript-Skripten, also genauer gesagt funktioniert es jetzt, im Gegensatz zur 1er-Version. Und zwar konzentrieren wir uns dabei auf die standardisierte Form von JavaScript namens ECMAScript, was so etwa die Schnittmenge der Funktionalität von Netscape, Navigator und Internet Explorer ist. Also das ist der Teil, der ein offizieller Standard ist. Einige Sachen haben wir aber, die in vielen Webseiten verwendet werden, obwohl sie nicht zum Standard gehören, wie zum Beispiel in den Linux-Tag-Webseiten, haben wir auch drin. Werde ich auch gleich noch vorführen. Über eine neue Komponententechnologie kann Conqueror eine ganze Reihe von KDE-Viewer-Anwendungen einbinden, also beispielsweise mit dem PostScript-Viewer CarGoScript einbinden und damit PostScript-Dateien direkt im Browserfenster anzeigen oder auch für DVI-Dateien oder alles, wofür es ein Viewer-Programm gibt. Und es gibt auch einen neuen Image-Viewer. Ist nicht nur ein Image-Viewer, man kann auch damit bearbeiten, aber es ist vor allen Dingen auch dafür geeignet, in den Browser eingebettet zu werden, namens Pixie. Hier sehen wir einige Webseiten, jetzt ist natürlich die Darstellung nicht so toll, aber Sie können schon ahnen, dass man links oben die KDE-Webseite hat, rechts oben Mandrake, links unten ist Linux Today und rechts unten weiß ich schon nicht mehr. Auf jeden Fall sehen Sie hier eine ganze Reihe von Webseiten, die also alle, wenn man mal von der Font-Darstellung jetzt hier vom Rauf- und Runterskalieren absieht, recht gut dargestellt werden. Wir haben hier leider auf dem Podium keinen Internetanschluss, deswegen kann ich Ihnen das nicht live vorführen. Ich habe mir vorhin noch einige Seiten in den Cache geladen, also werde ich Ihnen zumindest noch ein, zwei Webseiten auch zeigen können. Hier sehen Sie beispielsweise links oben eine eingebettete PostScript-Datei, links unten ein PostScript-Viewer-Fenster, links unten ein eingebettetes DVI-Viewer-Fenster und auf der rechten Seite sehen Sie verschiedene Darstellungsmodi von Conqueror, beispielsweise rechts oben eine Tree-Darstellung mit geteilten Fenstern mit zwei verschiedenen Views und rechts unten eine Icon- und Textdarstellung. Hier sehen Sie vier Java-Applets, das sind Standard-Applets, die aus der Sun-Distribution stammen, die im Webbrowser im Conqueror ablaufen. Hier sehen Sie nochmal verschiedene Darstellungen mit Icons und Listen, Directory-Listen. Was es inzwischen auch gibt in Conqueror, ist die Unterstützung von Netscape-Plugins. Und wenn Sie vielleicht nochmal am KDE-Stand vorbeischauen, das kann ich Ihnen hier leider auch vom Laptop aus nicht vorführen, dann können Sie das Moorhuhn-Flash-Plugin im Conqueror spielen. Das heißt, Sie können also jetzt auch auf einem reinen KDE-Desktop mit Flash-Plugin Moorhühner und ähnliche lebenswichtige Dinge betreiben. Auch der Window Manager und das Panel, also die Applikationsstartleiste und allgemeine Desktop-Organisationsleiste, sind von MOSFET und Matthias Ettrich völlig neu implementiert worden und einer Reihe anderer Mithelfer. Der Window Manager Kavin oder Quinn genannt. Ist hochgradig modular, das heißt, man kann, was man nicht braucht, einfach rausnehmen. Man kann, wie Sie eben schon gesehen haben, diverse Styles austauschen. Und er implementiert als einer der ersten das sogenannte NetVM-Protokoll, auf das sich diverse Autoren von Window-Managern vor einiger Zeit geeignet haben. Damit kann unter anderem ein Window-Manager, eine Applikation, die Darstellung von Applikationsfenstern darstellen. Bereitstellen. Wenn eine Applikation, eine sogenannte MDI-Applikation ist mit mehreren internen Fenstern, die im Hauptfenster liegen, dann war es bisher so, dass die Applikation da die Fensterdarstellung selbst vornahm und die dann möglicherweise also vom gewählten Window-Manager abweicht. Ein Beispiel dafür ist StarOffice, was quasi einen eigenen Window-Manager implementiert, der also nicht unbedingt so aussieht wie der auf dem System installierte Window-Manager und ist dadurch ein bisschen sehr bunt und uneinheitlich werden kann, weil es bisher eben keine Möglichkeit gab, den Window-Manager zu fragen, wie sieht denn eigentlich die Titelleiste aus und wie sollen denn die Buttons eigentlich aussehen. Und das ist eben über dieses neue NetVM-Protokoll möglich. Und da das also ein Standard ist, auf den sich diverse Window-Manager-Autoren geeignet haben, ist eigentlich damit zu rechnen, dass das auch in verschiedenen, in diversen anderen Window-Managern implementiert wird. Das neue Panel namens Kicker, weil es den Applikationen einen Tritt in den Hintern geht, um endlich zu starten, ist, macht es Autoren von sogenannten Applets, kleinen Programmen, die darin liegen, sehr viel einfacher. Wir hoffen, dass das dazu führt, dass viele kleine Applets geschrieben werden, die dann im Kicker ablaufen können. Es gibt jetzt schon eine ganze Reihe, wie etwa ein Pager. Auch die Taskbar kann jetzt in das Panel gelegt werden, was wir standardmäßig auch tun, quasi als Voreinstellung. Applikationen können zum K-Menü, zum Applikationsstartmenü eigene Einträge hinzufügen und so weiter. Hier sind eine Reihe von Merkmalen, die für Anwender interessant sind. KDE unterstützt jetzt das XDND-Protokoll. Das ist auch ein Protokoll, auf das sich mehrere Entwickler und Maintainer von GUI-Toolkits für X11 geeignet haben. Unter anderem wird es unterstützt von Qt, von GTK und von JX. Das ist von dem Autor von JX erstmalig implementiert worden, der da auch maßgeblich dahinter steckte, was also das Drag und Drop zwischen KDE-Anwendung und Nicht-KDE-Anwendung, die auch XDND unterstützen, wie es zum Beispiel bei GTK-Anwendungen üblicherweise der Fall ist, möglich macht. Wir haben auch Motiv-Drag-and-Drop-Unterstützung. Es ist nicht so furchtbar getestet worden, weil das Einzige, wofür man es eigentlich bisher benutzt hat, war, irgendeine Datei auf Netscape fallen zu lassen. Das funktioniert, aber andererseits braucht man Netscape jetzt auch nicht mehr unbedingt. Ein wichtiges Merkmal ist, dass wir entweder bei gleichen Features einen deutlich geringeren Speicherverbrauch als in der Version 1 haben oder aber, wenn Sie sagen, ich will die gleiche Menge Speicher hergeben, deutlich mehr Features bekommen. Das liegt eben daran, dass das Ganze sehr viel, also es ist nicht nur schlanker geworden, sondern auch modularer und Sie können sehr viel besser auswählen, was eigentlich noch laufen soll und was nicht, weil Sie nicht mehr so einige monolithische Programme haben, sondern viele kleine Teile. Wir unterstützen ich war jetzt hier mal konservativ und habe mehr als 40 Sprachen geschrieben. Als ich heute Morgen nochmal gezählt habe, waren es schon 52. Wir sind jetzt vollständig Unicode-basiert. Das heißt, wir unterstützen theoretisch auch 16-Bit-Sprachen, wie zum Beispiel Japanisch, Koreanisch, Mandarin. Das setzt natürlich auch voraus, dass dafür eine Übersetzung vorhanden ist, dass auf dem System die passenden Zeichensätze installiert sind. Damit ist es nicht getan, aber die grundsätzliche Technologie ist in KDE auf jeden Fall vorhanden. Das nervt mich hier ganz schön. Ja, danke. In unserem HTML-Widget gibt es auch eine von Lars Knoll implementierte BIDI-Unterstützung. BIDI steht für bidirektionale Anzeige, wie man es beispielsweise in Arabisch und Hebräisch braucht, wo man von rechts nach links schreibt. Wie Sie gestern aus dem Vortrag von Tom Weiss schon gelernt haben, das reine rechts nach links schreiben ist noch nicht so schwer. Aber wenn man auf eine Zahl stößt, muss die wieder von links nach rechts geschrieben werden. Das heißt, man muss in einer Zeile die Laufrichtung gegebenenfalls wechseln. Und das ist nicht völlig trivial. Da sind wir auch einer der ersten Browser, die das anzeigen können. Es ist bisher nur in der Anzeige von HTML-Seiten implementiert, noch nicht an anderer Stelle. Das kommt später. Und wir haben jetzt eine native SMB-Unterstützung. Sie können also, wie hier gezeigt, solche SMB-Pseudo-URLs angeben, um direkt auf Verzeichnisse und Dateien zuzugreifen, die entweder von einem Windows-Server oder von einem Xamarin-Server im Netzwerk zur Verfügung gestellt werden. Wenn Sie gestern beim Vortrag von Torben Weiß waren, werden Sie schon eine ganze Menge über CoreOffice erfahren haben. Ich werde deswegen hier nur noch mal so auf die wichtigsten Punkte eingehen für diejenigen, die bei diesem Vortrag nicht anwesend waren. CoreOffice ist oder kann auch sagen, soll werden, eine vollständige Office Suite sein, die also alles für die tägliche Büroarbeit enthält. Und es gibt eine ganze Reihe Anwender, die das bereits ernsthaft einsetzen, auch wenn wir noch bei einer Beta-Version sind. Was Sie hier gerade ablaufen sehen, ist ja auch das Präsentationsprogramm CarPresenter. Es besteht aus der Textverarbeitung CarWord, die nicht wie beispielsweise WordPerfect oder Microsoft Word seitenorientiert arbeitet, sondern rahmenorientiert und damit mehr in Richtung DTP-Bereich zielt. Es ist weiterhin möglich, den Brief an die Oma damit zu schreiben, aber es ist eben auch möglich, etwas fortgeschritteneren rahmenbasierten Seitensatz vorzunehmen, und die Idee ist dabei eigentlich, die Grenzen zwischen normaler Textverarbeitung und DTP zu verwischen. Das Präsentationsprogramm CarPresenter sehen Sie hier ohnehin schon in Aktion. Das kann also deutlich mehr, als ich hier darstelle. Da sind meine grafischen Fähigkeiten infinitesimal klein. Deswegen beschränke ich mich hier auf eine Textdarstellung, bis auf die paar eingebetteten Screenshots. Wir haben eine Tabellenkalkulation CarSpread, die mit einer eigenen Skriptsprache erweiterbar ist. Ein Projekt, was im Moment etwas in der Entwicklung verlangsamt ist, um nicht zu sagen, ein wenig eingeschlummert, ist das Datenbank-Frontend Cutterbase. Das wird also auf jeden Fall in der KDE 2-Version nicht enthalten sein. Es wird aber auch auf jeden Fall weiter dran entwickelt werden. Das Gleiche gilt etwa für das Grafikbearbeitungsprogramm KImageShop, wo die Entwicklung nicht eingeschlafen ist, aber langsamer vorangeht. Auch das wird für KDE 2 nicht fertig sein. Dagegen das Geschäftsgrafikprogramm CarChart und das Vektorzeichenprogramm KIllustrator, die funktionieren schon recht zufriedenstellend. CarOffice-Programme schreiben Standard-XML-Dateien, wobei das erstmal gar nichts aussagt. Wir liefern aber für jedes Programm eine DTD, eine Document Type Description mit, sodass es möglich ist, beispielsweise von Systemintegratoren Skripten zu schreiben, die zum Beispiel über CarWord-Dokumente-Content-Indexing durchführen und eine Datenbank mit Dokumentinhalten generieren. Das wird eben durch die Verwendung von XML ermöglicht oder stark erleichtert. Es ist allerdings, wenn man sich ein Textverarbeitungsdokument mit eingebetteten Bildern vorstellt, nicht so glücklich, die Bilder direkt in die XML-Datei zu schreiben. Das wird ziemlich groß dann. Deswegen schreiben wir solche eingebetteten Dateien, wie typischerweise Bilder, in gesonderte Dateien und packen das Ganze in eine TAR-Datei ein. Wenn Sie also mal eine CarOffice-Datei bekommen, können Sie einfach mal TAR darüber laufen lassen und sehen, was da eigentlich drin ist. Und das Ganze dann nochmal gezippt. Dadurch wird es auch relativ klein. Filter ist natürlich etwas, was immer wieder gefragt wird und eine ziemlich haarige Geschichte. Das ist für die Formate wie beispielsweise Microsoft Office-Formate, die kaum oder nicht dokumentiert sind, eine verdammt schwierige Sache. Was wir haben, ist ASCII-Import und Export in CarWord, HTML-Export in CarWord und CarPresenter. Es gibt eine teilweise, vielleicht sollte man ehrlicherweise eher sagen, rudimentäre Funktionalität von Word und Excel-Import, und ein RTF- und MIF-Import für CarWord ist in Arbeit. Und das ist einer der Bereiche, wo wir auch ganz dringend Hilfe gebrauchen könnten. Wenn sich also jemand von Ihnen berufen fühlt, Dateiformatfilter zu schreiben fürs CarOffice, dann bitte ich entweder hier oder bei uns am Stand um Meldung. Das ist nicht die einzige Ecke, wo wir Hilfe gebrauchen können übrigens. Hier sehen Sie ein paar CarOffice-Anwendungen, aber wenn die Zeit reicht, und sie reicht hoffentlich, werde ich da eh noch das live vorführen. Dann können wir uns das jetzt auch sparen. Eine ganz beeindruckende Neuentwicklung ist ARTS, ein Real-Time-Sequencer, der eine ganze Reihe von verschiedenen Soundquellen in Realzeit mischen kann. Das ist eigentlich ein bisschen wenig schon gesagt. Sie können also dann auch noch beliebige Filter da reinstöpseln und das Ganze nochmal durch eine Hallschleife jagen und hier eine Tiefpassfilter, Bandpassfilter, hast du nicht gesehen, verfremden, bis das Ganze dann am Ende auf der Soundkarte rauskommt. Eins der Ziele von ARTS ist unter anderem, dieses Problem der Linux-Soundkartentreiber zu umgehen, dass nur ein Prozess zurzeit auf das Sound-Device zugreifen kann. Das heißt, wenn man seine Programme so schreibt, dass sie nicht mehr direkt auf die Soundkarte zugreifen wollen, sondern stattdessen ARTS ansprechen, sorgt ARTS dafür, dass jeder mal seine Klänge auf die Soundkarte rausbekommt. ARTS ist darüber hinaus netzwerkfähig, bietet damit die gleiche Netzwerktransparenz, wie man sie für die Grafik und für die Eingabeverarbeitung von X11 kennt, auch im Soundbereich, und versucht damit das zu erfüllen, was das selige Network Audio System, was hier leider offensichtlich ein bisschen eingeschlummert ist, nicht vollbringen konnte. Eines der ebenfalls sehr beeindruckenden Programme ist KDevelop. Das ist also eine vollständige IDE mit sehr raffinierten, ausgefeilten Programmgeneratoren, eine Debugger-Integration. Es gibt eine ganze Reihe von Applikationstemplates, wo Sie ganz schnell zu einer funktionierenden Qt oder KDE oder auch GTK-Applikation kommen können. Darüber hinaus finden Sie im KDE Development Kit Dokumentation und Werkzeuge für Entwickler. Und wir betreiben darüber hinaus auch eine Webseite unter developer.kde.org, wo Sie als Entwickler alle Informationen finden, die man zur Entwicklung von KDE-Software braucht. So, damit bin ich durch den Teil durch und jetzt würde ich gerne noch die ein oder andere Neuerung vorführen. Und ich hoffe, das Ganze geht jetzt nicht so schief wie bei vielen anderen Präsentationen, die ich gesehen habe. Das scheint also wirklich ziemlich verhext hier zu sein. Ich fange mal mit dem Control Center an. Wenn Sie KDE 1 kennen, kennen Sie das Control Center. Also Sie sehen hier gerade unten vielleicht auch eine Neuigkeit, wenn eine Applikation gestartet wird und es dauert ein bisschen, weil das Gerät wie dieser arme Laptop ein bisschen überlastet ist, sehen Sie, dass ein Startsymbol, das anzeigt, dass wirklich was passiert ist. Das soll dieses Problem verhindern. Man startet, klickt auf ein Icon und es passiert erstmal nichts, weil der Rechner ziemlich ausgelastet ist. Und deswegen klickt man nochmal drauf und es passiert weiter nichts, weil der Rechner jetzt doppelt ausgelastet ist, weil gerade zwei Programme gestartet werden. Und so klickt man also munter weiter und wundert sich, warum nichts passiert. Und irgendwann poppen dann die 7 Fenster auf einmal auf. Das KDE-Kontrollzentrum steht also unter Regie von Kandalf, den Sie hier sehen. Und wenn Sie, es ist weiterhin so eine Tri-Darstellung von den verschiedenen Elementen, die man einstellen kann. Es sind nur inzwischen so viele geworden, dass es schwierig sein kann, schon das zu finden, was man sucht. Deswegen haben wir hier den Suchbereich. Kann ich jetzt sagen, ich möchte beispielsweise etwas zum Thema Icons einstellen. Dann finde ich hier zu den Stichwörtern Icons, finde ich hier drei Bereiche und kann jetzt hier, habe jetzt hier beispielsweise die Verwendung von Icons in Toolbars und an anderer Stelle. Darüber hinaus gibt es hier auch dann jeweils eine Hilfeseite zu den einzelnen Konfigurationsseiten. Ich hatte über die Sprachunterstützung gesprochen. Rödel, rödel, rödel. Wir unterscheiden jetzt zwischen Landeseinstellung und Spracheinstellung. Die Sprache ist wirklich nur die Sprache, in der die Texte auf dem Desktop und in den Programmen ausgegeben werden. Die Landeseinstellung enthält solche Einstellungen wie ist das Zahlenformat, werden die Nachkommastellen wirklich durch ein Komma oder durch einen Punkt getrennt, wie sieht das Währungssymbol aus, steht es vor oder hinter dem Betrag und wie ist das Datum dargestellt. Und hier unten können Sie dann jeweils sehen, wie sich das äußert. Wir haben jetzt also hier die Einstellung für Deutschland. Wenn wir hier mal durch die Sprachen durchgehen. Das sind also die derzeit hier auf diesem System installierten Sprachen. Ich könnte jetzt hier, ich werde jetzt mal nicht auf Schwedisch umstellen, das werden Sie vielleicht nicht wollen. Ich mache mal auf Deutsch weiter, aber Sie sehen hier schon, was wir jeweils anbieten. Und hier können Sie also auch die jeweiligen Ländereinstellungen, hier ist es sogar nach Regionen sortiert, dass es etwas übersichtlicher macht, das eigene Land zu finden. Beachten Sie übrigens bitte, wie politisch korrekt wir sind und hier vollständig the former Yugoslav Republic of Macedonia ausgeschrieben haben. glaube, alle, die jetzt gelacht haben, haben auch den Eurovision Grand Prix gesehen. Ja, ich habe über die Theming Engine gesprochen. Das kann man auch ganz nett vorführen. Wir haben jetzt hier den V3-Stil. Ich persönlich ziehe eigentlich üblicherweise den SGI-Stil vor, der also so aussieht wie unter Betriebssystem IREX. Hier wird jetzt das jeweilige Plugin geladen. Was ist das jetzt? Aha. Ich glaube, ich mache mal den Presenter zu, dann spare ich schon eine ganze Menge Speicher hier. Hier sehen Sie also etwas, auch in der laufenden Anwendung die entsprechenden Stil geändert worden ist. Wenn Sie hier beispielsweise auf die Radio-Buttons und die Knöpfe gucken, das gilt also für alle KDE-Anwendungen, wie früher auch schon, dass zur Laufzeit diese Stile geändert werden. Und es ist also auch kein Problem, wenn man einen neuen Stil entwickelt hat, muss man einfach nur die entsprechende Stildatei an die passende Stelle im KDE-System kopieren. Das wird dann automatisch gefunden. Ich kann auch mal einige andere vielleicht angucken. Platinum ist also ein Java Swing, ähnlicher Stil. Dann gibt es hier die Farbverschwenderversion unseres Standardstils. Und das ist eigentlich das, was so, glaube ich, die meisten verwenden. Jetzt hier ein bisschen kaputt aus. Schalte ich mal lieber schnell zurück. So. Ich sagte, wir haben sowohl die Stile für die Widgets als auch die Window Manager Stile. Warum dauert das ja nicht so lang? Ja, das ist diese Stelle, die besonders heikel ist. Hat man nur das Problem, dass man jetzt noch ein totes Kontrollzentrum hat. Ich werde hier mal jetzt zu einer Radikallösung greifen. Vorführeffekt. Ich hoffe, dass mich danach der Beamer nicht im Stich lässt. Hallo? Hallo. Ich kann hier leider auch kaum erkennen, wo ich gerade draufdrücken muss. Ja, das ist jetzt natürlich eine sehr unerfreuliche Einlage. Und ich wusste, dass ich den Marble-Stil nicht anfassen darf. Nee, hier wird jetzt nicht geschlafen. Tja, irgendwie gelingt es mir, jetzt direkt dich mit dem Beamer zur Mitarbeit zu überreden. Ja, das hat schon die ganze Zeit gemacht. 5 ist es. Das ist da auch Sinn, ob man ein Signal bekommt. Also wenn Sie jetzt nur 5 Leute wären, würde ich sagen, kommen Sie doch einfach hier ein bisschen um den Laptop rum.
Warum?
Stimmt, so haben wir es vorhin noch. Haben wir es vorhin noch gemacht.
Das Ding ist ein bisschen picky.
Der Beamer.
Der Beamer sind teilweise nur nach dem Kontribut der Maschine.
Dachte schon.
Du kannst probieren, den X-Server zu killen und mal zu starten.
Haben wir schon.
Dann musst du das machen. Das Ding ist etwas eigenwillig.
Aber mit eingestecktem Kabel. Mit eingestecktem Kabel.
Ja.
Einfach mal rebooten. Freuen Sie sich noch nicht zu früh. Ich meine, das ist ja kein Vortrag über Gerätetreiber hier. Ja. Wir sehen jetzt hier den Widget-Stil Frauenbewegung. Ah. Kann ich jetzt mal im Moment auf dem Laptop-Bildschirm nichts mehr sehen, aber ich will jetzt nicht weiter rumexperimentieren. Also wenn ich hier jetzt ein bisschen schief nach rechts von Ihnen aus gesehen links gucke, wissen Sie warum. Gut. Hier an dieser Stelle waren wir schon. Ich hatte Ihnen also gezeigt, wie vor etwa 2 Stunden hatte ich Ihnen gezeigt, wie man die Widget-Stile einstellen kann. Window-Manager-Stile muss man derzeit noch auf diese Art und Weise einstellen. Ich kann hier verschiedene Dekorationen einstellen. Das hier ist ein bisschen was Netteres, Aufwendigeres. Und ich werde jetzt mal nicht das Risiko eingehen, hier auch noch wieder alles durchzuprobieren. Gehen wir nochmal auf B2 zurück. So, der B2-Stil, das ist ein bisschen vom BIOS inspiriert. Wir haben hier also die Fensterleiste nur so breit, wie sie sein muss. Wir sehen aber andererseits auch, wenn man etwas Längeres hier auswählt. Ah ja. Ja. So. Kann Sie also auch sehen, dass sich hier die Leiste des Fensters entsprechend in der Größe angepasst hat. Da sind also nicht nur ein paar Pixmaps, sondern es ist schon live. Ganz nett ist, was man im Bereich Look und Feel sonst noch einstellen kann, das kennen Sie möglicherweise auch schon aus KDE1, dass Sie halt hier die Hintergrundbilder einstellen können, für jeden virtuellen Desktop getrennt. Sie haben hier eine ganze Reihe Einstellungsmöglichkeiten. Da würde ich Ihnen eigentlich mal raten, installieren Sie sich an KDE selbst und nehmen Sie sich mal eine Stunde Zeit und klicken alles einmal durch, dann sehen Sie, was es alles Spannendes gibt. Einige ganz nette Einstellungen aus dem Bereich Browsing würde ich Ihnen gerne noch vorführen. Beispielsweise man sieht es eigentlich ganz gut, zum Thema eines der Ärgernisse des Webs, auf die man doch nicht verzichten kann. Cookies, wir alle haben das Problem, einige Cookies wollen wir, einige wollen wir nicht. Wenn man es, wie ich es beispielsweise bei Netscape getan habe, immer auf Rückfrage einstellt, um nicht jeden Cookie annehmen zu müssen, dann hat man leider Webseiten, wo man erstmal mit 37 Dialogen überschüttet wird, ob man den Cookie zulassen möchte. Deswegen bieten wir die Möglichkeit, dass man einmal generell einstellen kann, Rückfrage, alle Cookies annehmen oder alle Cookies verwerfen. Wenn ich es jetzt so einstelle, dass ich zurückgefragt werden möchte, ob ich einen Cookie annehmen möchte. Weil für diejenigen, die es nicht wissen, ein Cookie ist ein kleines Stückchen Daten, einige wenige Daten, die der Webserver auf ihrem Rechner abspeichern kann über den Umweg des Browsers und dann hinterher fragen kann, was da drin steht. Damit können Sie also eine munterere Leuchtspur durchs World Wide Web hinterlassen, sodass also die Marketingabteilung genau sehen kann, wo Sie lang gebraust haben und Ihnen jetzt personalisierten Spam zuschicken können. Was ich jetzt beispielsweise dazu einstellen kann, ist, dass ich, das angenommen mein Homebanking-System meiner Bank arbeitet mit Cookies und da brauche ich es halt, weil sonst das Homebanking nicht funktioniert, dann würde ich einstellen, dass ich das immer annehme, dann werde ich da auch gar nicht mehr gefragt. Und ja, doubleclick.com nimmt man natürlich nie an. So, und das macht also das Browsen doch sehr viel angenehmer. Eine andere nette Geschichte ist die User-Agent-Einstellung. Es gibt diese unangenehme Eigenschaft von einigen Webservern abzufragen. Es gibt den sogenannten User-Agent-Text-String, den ein Webbrowser an einen Webserver schickt, mit dem er sich quasi identifiziert. Und da steht dann für Netscape Navigator steht da Mozilla und eine Versionsnummer drin. Für Internet Explorer steht da iExplorer und eine Versionsnummer drin. Und leider schicken einige Webserver, es ist eigentlich dafür gedacht gewesen, dass die Webserver unterschiedliche Seiten schicken können, je nachdem, was die Webbrowser für Darstellungsfähigkeiten haben. Leider ist es unter anderem dafür benutzt worden, dass beispielsweise Microsoft.com ziemlich kaputte Webseiten schickt, wenn man mit dem Netscape Navigator da drauf geht. War zumindest eine Zeit lang mal so. Da können Sie also sagen, wenn Ihnen das mit dem Conqueror auch passiert, dass ich auf dem Server Microsoft.com mich als Internet Explorer in der Version 7.8 anmelden möchte. Und dann wären Sie gerne dabei, wie nervös der Webmaster von Microsoft beim Betrachten der Logfiles wird. Eine andere ganz nette Geschichte ist das automatische Suchen in diversen Suchmaschinen. Sie sehen, wir haben hier schon eine ganze Reihe vorkonfiguriert. Wenn ich jetzt so viel davon geredet habe, will ich auch mal die eine oder andere Webseite angucken. Wir haben das, glaube ich, auch schon in KDE 1, dieses, ja, wir nennen es intern, das Mini-Cli. Hier können Sie also auch haben Sie eine Mini-Kommandozeile, wo Sie einen Befehl, den Sie möglicherweise nicht auf dem Desktop konfiguriert haben, ausführen können. Sie können hier aber auch eine URL eingeben. Wenn ich jetzt mal www.linuxtag.de eingebe, dann hoffe ich mal, dass ich die Seite noch im Cache habe, denn Netzwerk habe ich hier, wie gesagt, nicht. Aha. Hier sehen Sie beispielsweise die Darstellung der Linux-Tag-Seite im Conqueror. Wenn man sich das hier mal anguckt, hier ist beispielsweise JavaScript im Spiel. Kann einige andere nette Spielchen mit JavaScript und DOM, dem Document Object Model, angucken. Ich werfe jetzt einfach mal auf ein paar lokale Dateien zu. Man sieht es links wieder nicht ganz. Ziehe ich mir das mal ein Stückchen rüber. Hier können Sie jetzt beispielsweise, ich mache es gleich ein bisschen größer, verschiedene Fonts mit JavaScript einstellen. Ein Das sieht jetzt wahrscheinlich keiner mehr. Ich mache es mal ein bisschen dunkler. So, also Sie sehen, Sie sind, wenn Sie Conqueror einsetzen, haben Sie inzwischen einen vollwertigen Browser und sind eigentlich nicht mehr darauf angewiesen, noch Netscape zu verwenden. Also Netscape ist ja eigentlich kein schlechter Browser, abgesehen davon, dass er ständig abstürzt und halt 4 Minuten zum Starten braucht. Jetzt haben Sie halt einen Browser, der deutlich schneller startet und hoffentlich auch seltener abstürzt. Ja, wie gesagt, mangels Internet kann ich Ihnen jetzt hier nicht alles zeigen in Sachen Browser, aber was ich Ihnen gerne noch zeigen möchte, sind aus dem CoOffice einige nette Punkte. Es war bisher so, dass CoOffice und KDE in der Entwicklung so ein bisschen voneinander abgekoppelt waren. Es hat ja auch noch nie ein offizielles CoOffice-Release gegeben. Das soll in Zukunft anders werden. Die CoOffice-Releases sollen mit den KDE-Releases synchronisiert werden, also gemeinsam veröffentlicht werden. Ich mache mir hier einfach mal ein ganz leeres CoWord-Dokument. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, das CoWord arbeitet rahmenorientiert. So, das sollte reichen. Ich kann mir jetzt beispielsweise einen Textraum hier reinlegen und noch einen weiteren Textraum und sage, dass diese beiden zu einem und demselben Rahmensatz gehören, was dann dazu führt, dass wenn ich hier jetzt Text einfüge, der Text in den nächsten Rahmen überfließt. Wenn ich diesen jetzt voll machen würde und irgendjemand das nicht gerade vor 2 Tagen kaputt gespielt hätte, dann würde jetzt nach dem Füllen der zweiten Box automatisch eine weitere Seite aufgemacht werden, in dem Sie genau dieses Layout wiederfinden mit diesen 2 Rahmen. Ich werde jetzt nochmal einen 3. Rahmen hier einfügen. Der kommt jetzt in einen neuen Rahmensatz, das heißt, der Text fließt nicht aus dem einen in diesen hinein. Wenn ich jetzt diese hier vollfüllen würde, würde jetzt auch wieder eine neue Seite aufgehen. Jetzt nehme ich mir diesen Rahmen. Lege ihn hier drüber. Jetzt sieht das natürlich ein bisschen hässlich aus, wie das hier jetzt übergeschrieben ist. Jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, dass dieser Rahmen um den Text oder um den Inhalt überhaupt von irgendwelchen anderen Rahmen herumfließen soll. Oder ich kann auch sagen, dass er horizontal den anderen Rahmen ganz vermeiden soll. An dieser Stelle ist jetzt also kein Text mehr eingefüllt. Das nur so ganz kurz zum Thema Rahmenorientierung von CoWord. Sie können in CoWord eine ganz normale Tabelle einfügen. Da geht es also dann nur um das Tabellenlayout. Das ist dann auch wieder ein Rahmen, der jetzt hier in diesem Fall über den anderen drüber liegt. Oder Sie können auch ein aus der Tabellenkalkulation ein Fenster einfügen. Und was Sie jetzt hier sehen, ist die eingebettete Tabellenkalkulation CoSpread. Sie können also, wie Sie es aus anderen Office-Paketen auch gewohnt sind, Applikationen ineinander einbetten, mit dem Unterschied, dass es hier doch eigentlich eine ganze Ecke schneller geht. Sie sehen also jetzt hier, dass die Toolbars und die Menüleisten entsprechend gewechselt haben und können jetzt hier das ganz normal als Tabellenkalkulation verwenden. Eine andere Sache, die ganz nett ist, das möchte ich gerne in der Tabellenkalkulation selber vorführen. Sie können, also dass die übliche Tabellenkalkulationsfunktionalität funktioniert, das ist ja hoffentlich selbstverständlich. Jetzt gehe ich gerade in den Wagemutig-Modus. Das Problem ist nämlich, ich weiß nicht genau, welche Spracheinstellung hier jetzt gilt. Ne, das wird nichts werden. Ja, hat sogar funktioniert. Sie können beispielsweise ganz einfach hier einen Bereich als Währung formatieren, dann jeweils entsprechend der Default-Einstellung für das jeweilige Land. Sie können auch, wenn Sie beispielsweise nehmen Sie an, Sie haben eine Beschreibung eines physikalischen Experiments, dann wollen Sie möglicherweise nicht nur die berechneten Zahlen darstellen, sondern Sie wollen auch darstellen, wie die zustande gekommen sind. Sie wollen eine Formel darstellen. Und dafür haben wir hier einen Formel-Editor. Hier geht es also jetzt nicht um die Berechnung, 2 durch 5 auszurechnen, sondern dass man eine Formel entsprechend darstellen kann. Diesen Formel-Editor finden Sie jetzt auch wiederum, eine CoOffice-Komponente, die jeweils hineingelegt wird, die Sie in den anderen CoOffice-Applikationen ebenfalls finden. So, jetzt probiere ich nochmal was anderes aus, was in den letzten Tagen auch alles andere als stabil war. So, hier einen Chart reinzulegen. Ja, gut, das wollte ich Ihnen eigentlich nur vorführen. Sie sehen hier unseren sogenannten Crash Manager. KDE hat inzwischen eine ganze Menge, hat eigentlich das gesteckte Ziel, den gemeinen Anwender auf der Straße zu erreichen und allen die Benutzung von Unix-Systemen zu erleichtern, erreicht. Das hat leider einen etwas unschöneren Nebeneffekt. Die Qualität der Bug-Reports ist zunehmend schlechter geworden, was man nicht den Anwendern vorwerfen kann, denn die wissen üblicherweise einfach nicht, was zu einem guten Bug-Report gehört. Und wir haben deswegen hier dieses Programm, unseren Crash-Manager Dr. Conky, eingebaut, der das automatische Schreiben von Bug-Reports ermöglicht. Was Sie jetzt hier sehen, ist automatisch. Diejenigen von unter Ihnen, die sich schon mit Programmieren beschäftigt haben, werden also hier sehen, dass Sie hier einen sogenannten Stacktrace finden, womit Sie schon ziemlich genau sehen können, wo das Problem lag. Und der Anwender würde jetzt hier noch einen Text eintragen, wie er da hingekommen ist an diese Stelle, schreibt irgendwie Chart mit folgenden Zahlen eingefügt. Ja. So kann der Anwender also kurz beschreiben, was er gemacht hat, drückt auf Senden und dann wird dieser Bug-Report automatisch an uns geschickt, automatisch in unsere Fehlerdatenbank eingetragen und derjenige Entwickler, der als für die entsprechende Anwendung als zuständig eingetragen ist, bekommt auch automatisch eine E-Mail. Dann zeige ich Ihnen das Chart halt nochmal standalone. Mal die auch verschiedene Typen von Grafiken. Da gibt es dann auch jeweils verschiedene Untertypen. Ich kann dann jeweils verschiedene Unterarten einstellen. Das, was eigentlich, was Sie jetzt im Spread hätten sehen sollen. Noch eine Sache, die ich gerne in CoSpread vorführen möchte. Blöd, wenn man nicht einfach maximieren kann, weil ein Teil vom Bildschirm nicht da ist. Sie können natürlich auch ein anderes CoSpread wiederum einfügen. Sie können ein beliebiges CoOffice-Objekt einfügen. Aber jetzt fügen wir mal ein anderes CoSpread ein. Ja, das war schon einmal zu viel geklickt. Können Sie hier auf diesen Pfeil drücken und können jetzt hier diese eingebettete Tabelle rotieren. Das können Sie auch, und da wird es dann ein bisschen nützlicher. Sie können dann hier auch beispielsweise das kleiner oder größer als die ursprüngliche Tabelle machen. Sharen und alles, was sonst noch sinnlos ist. Ja, vielleicht eine Sache, die auch noch ganz nett ist. Sie können unter anderem Ihre Toolbars in dem Programm selbst konfigurieren, wenn Sie beispielsweise sagen, ich verwende besonders häufig die Funktion zum Dateisuchen. Lege ich die mir in die Toolbar mit dazu. Und habe es jetzt hier in der Werkzeugleiste. Das Ganze jetzt, diese Werkzeugleiste jetzt hier, wird auch intern wieder als XML-Datei abgespeichert. Das heißt, wir verwenden XML nicht nur als Dateiformat im CoreOffice, sondern auch an diversen anderen Stellen, wo es sinnvoll ist. Das ist unter anderem auch ein Schritt zur möglichen Fernsteuerung von KDE-Programmen über das sogenannte XML-RPC-Protokoll, worauf ich jetzt hier leider nicht eingehen kann, weil das etwas länger dauern würde. Was ich aber gerne noch zeigen möchte, ist, dass man also mit den Toolbars jetzt auch so ziemlich jeden Blödsinn machen kann. Also man kann sie einfach nur einfalten, ich kann sie rausreißen, ich kann sie an anderer Stelle wieder reinfallen lassen. So, sind jetzt besser. Packe ich sie mal im Interesse derjenigen in den hinteren Reihen wieder nach oben. Man kann beispielsweise sagen, ich möchte nur Text haben, keine Icons. Ich möchte Text und Symbole nebeneinander haben. Ich möchte Text und Symbole untereinander haben. Jetzt machen wir es mal wieder auf die Symbole zurück. Und man kann auch noch die Symbolgröße einstellen. Ja, also man stellt mir jetzt gerade die Symbolgröße ein. Machen wir es mal hier. Das ist eigentlich auch noch netter, wenn man mehrere Toolbars hat. Ich kann hier beispielsweise sagen, diese hier verwende ich besonders oft, diese Toolbar. Da mache ich mir die Symbole größer. Und hier möchte ich sie so klein wie möglich haben, um wenig Platz verbrauchen. Da muss ich nicht so oft hin. Aber hier bei diesen ist es wichtig, ich klicke ständig auf das Speichern und will deswegen nicht so genau zielen müssen. Nein, also Sie können an einem KDE-Desktop so ziemlich alles konfigurieren, was irgendwie nur denkbar ist. Das ist eben auch eines der Ziele, dass man den Anwender mündig halten will und es dem Anwender auf einfache Art und Weise ermöglichen möchte, sich den Desktop nach seinem Geschmack einzurichten. Ja, damit bin ich, dann haben wir auch eine Stunde rum. Ich bin am Ende meiner Vorstellung des neuen KDE 2 angekommen. Ich bedanke mich erstmal für Ihr Interesse und stehe Ihnen dann gerne noch für Fragen bereit.
Diesen roten Schiebeschalter, einfach auf On, vom Mikro her.
Hallo, ist ein Herr Korkmatz hier? Falls ja, soll er bitte ganz dringend bei Frau Hein anrufen. An den Infostand ist ein Telefon.